Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Irgendwas mit Medienplausch. Wir befinden uns hier in Kalenderwoche 48. Diesmal wirklich, diesmal ganz sicher, ganz, ganz, ganz sicher. Beim letzten Mal haben wir es ein bisschen verkackt. Mein Name ist Arian.
Ich bin Alex.
Und das ist das Intro. So, die Kalenderwoche unterteilen wir immer in zwei Segmente. Einmal in die neuesten News der Medienwelt und dann in so einen etwas persönlicheren Teil, in dem wir ein bisschen quatschen, was wir diese Woche über so gesehen haben oder gemacht haben im Prinzip. Also alles unseren Medienkonsum der Woche. Genau, wir fangen aber immer an mit den News. Und da würde ich erstmal eine Mini-News einfach mal am Anfang raushauen. Alex, es gab ein Update für Animal Crossing, New Horizons, da gibt's jetzt Glatzen. So. Das wollte ich mit dir teilen.
Danke, danke Nintendo. Ich finde es gut, dass ihr endlich mal Glatzenträger appreciated.
Ja, super geil. So, das war meine erste News. Was hast du denn uns so heute mitgebracht?
Okay, am 19. November sind zwei Dinge passiert. Die PS5 ist erschienen. Und es sollte eigentlich Cyberpunk 2077 erscheinen. Das wurde aber verschoben auf den 10. Dezember. Dennoch gab es am 19. November dann die 5. Episode Nightwire. Das ist im Prinzip so das Streaming-News-Portal-Programm gewesen von CD Projekt, wo die alle möglichen Sachen über Cyberpunk gedroppt haben. Und das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen detaillierter aufbereitet, weil da ganz interessante Sachen drin waren. Der Fokus lag diesmal auf Johnny Silverhand, also dem, der von Keanu Reeves gespielt wird. Er ist in der Welt von Cyberpunk ein Rebell, der die halbe Stadt niedergebrannt hat, um sich gegen das System aufzulehnen, vermute ich so. Genau weiß ich das nicht. Ja. Wie eben gesagt, Keanu Reeves spielt ihn. Das wurde bei der E3 2019 angekündigt mit You are breathtaking.
Ja, das war ein legendärer
Ausdruck von Keanu Reeves. Das geht in die Gaming-Geschichte.
Hat ihn unglaublich sympathisch gemacht.
Ja, okay. Man kann nicht anders, als Keanu Reeves zu mögen.
Ja.
Ähnlich wie bei Tobey Maguire. Man muss ihn einfach mögen. Naja, so. Keanu Reeves hat auf jeden Fall dann in dem Interview berichtet, dass er zwar schon Voice-Over-Erfahrung hatte, durch Dokumentation, aber nicht wirklich im Gaming-Bereich. Und der Reiz, diese Rolle anzunehmen, bestand für ihn darin, dass man als Spieler so eine Entscheidungsvielfalt hat und dadurch auch je nach Entscheidung eine andere Version von Johnny Silverhand kriegt, weil er auch seine eigene Agenda hat. Und wenn man sich gegen seine Agenda entscheidet, dann ist er halt ein bisschen mürrischer mit dir oder halt zuvorkommend. Und das fand Keanu halt so geil, diese Figur in allen Facetten auszuspielen, weil das kannst du in einem Film ja schlecht machen.
Ja, stimmt.
Fand er sehr, sehr geil. Er hat dann auch gesagt, dass er schon ein bisschen Motion-Capture-Erfahrung hatte, durch Matrix unter anderem. Allerdings, was für ihn hier neu war, im technischen Bereich, war, dass er so schnell Feedback bekommen hat und die sofort weitergedreht haben. Mhm. Ja, da hat er noch ein bisschen was zu Johnny Silverhand erzählt, dass er ein Rockstar ist mit einer Militärvergangenheit, der irgendwie sehr naiv ist, aber auch gleichzeitig sehr viel Lebenserfahrung hat. Und er hat im Spiel beschrieben, was er am Spiel so geil findet, dass du sehr viel Freiheit hast. Das ist jetzt aber nicht nur auf Entscheidungsfreiheit in den Quests und Missionen unterlegt ist, sondern dass es sich wirklich darin ausdrückt, dass du wirklich der sein kannst, den du willst, dass du deinen Charakter komplett bestimmen kannst.
Wobei das auch, also ich will ihm nichts malig reden, aber das ist auch so eine Standardphrase, die Schauspieler sagen, wenn sie in Spielen mitspielen.
Ja,
es ist erstaunlich, was für Freiheit man hat. Ja, das ist in Videospielen so.
Ja, ich bin.
Aber dennoch wird es, also bei Cyberpunk 2077 wird es auch Programm sein.
Ja,
aber
da kam ja auch einiges so nach PR 0815 Antworten vor.
Ja.
Dann haben die halt noch mit einem anderen Produzenten von Cyberpunk gesprochen und ihn gefragt, wie die da an das Casting drangegangen sind, wer Johnny Silverhand spielen soll. Und die haben gesagt, ja, die haben überlegt, Schauspieler zu nehmen, Rockstars. Die hatten sogar überlegt, eine kürzlich verstorbene Koryphäe der Musikindustrie quasi wiederzubeleben und dann im Spiel zu verwenden. Er hat nicht gesagt, wen er gemeint hat.
Kürzlich verstorben?
Ja,
gut. Aber gut, zu dem Zeitpunkt dann, ne?
Eben. Das könnte, könnte auch Prince gewesen sein. 2016 ist doch die halbe Promi-Belegschaft dahin gerafft.
Ja.
Der hat aber gesagt, das wäre halt so sehr ambitioniertes Ziel gewesen, aber man könnte auch genauso gut sagen, es wäre sehr ambitioniert, dieses Skript Keanu Reeves vorzulegen, und das haben die dann letzten Endes gemacht und auch geschafft. Da ist er einfach nur der Frage ausgewichen, weil ich dachte, okay, du hast gerade absolut nicht beantwortet, wieso ihr ausgerechnet Keanu Reeves genommen habt.
Ja.
Ja. Der hat dann halt auch die Frage gestellt bekommen, wie es so ist, mit Keanu Reeves zu arbeiten, weil das wird immer gefragt, weil der ja so ein leichtes Mysterium um sich hat, dieser Mann. Immerhin ist er ja Jesus und lebt und wandelt seit über 2000 Jahren auf der Erde. Und
das musst du ganz kurz erklären.
Ja, das, ja gut, das ist so ein Nein-Gag-Meme. Es gibt sehr viele historische Figuren, die Keanu Reeves zu verwechseln
ähnlich sehen. Vor allem gibt es eine, die ihm extrem ähnlich sieht. Ja. Und die ist halt aus einem Gemälde von, keine Ahnung, an und dazu mal. Und das sieht dann wirklich aus wie Keanu Reeves. Das ist Neo im Mittelalter.
Und Keanu Reeves altert auch irgendwie sehr viel langsamer als alle anderen Menschen, habe ich das Gefühl. Der sieht jetzt aus wie Mitte 30.
Das merkst du vor allem, der hat ja jetzt dieses Jahr einen Film gedreht mit einem ehemaligen Schauspielkollegen von ihm. Eine verrückte Zeit, ach Gott, wie heißt es denn? Weißt du das vielleicht gerade? Eine verrückte Zeitreise, irgendwie sowas. Es ist ein Comedy-Film, wo er so einen Deppen spielt, zusammen mit einem anderen Typen. Und die haben das beides als Jungschauspieler damals gemacht. Ja. Und jetzt haben sie halt einen Reboot davon gemacht und du merkst einfach, Keanu Reeves ist zwar irgendwie gealtert, aber sehr wenig und der andere ist halt richtig hart gealtert. Mm. Das ist schon echt crazy. Bill und Ted reisen zurück in die Zeit, irgendwie sowas.
Okay. Ja. So. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Er hat mit ihm, wie ist es mit Keanu Reeves zu arbeiten? Er hat dann gesagt, dass es halt ein ziemlich strammes Programm war, denn diese ganzen Aufnahmen, die Keanu hatte, waren im Prinzip wie viele verschiedene Rollen in einem Spielfilm an einem Stück, das Keanu im Prinzip auch gesagt hat. Und dafür haben die weniger als 2 Dutzend Aufnahmesessions gebraucht, mit jeweils 4 bis 6 Stunden haben diese Aufnahmesessions gedauert. Ging also recht flott. Oh. Und es wurde alles in L.A. aufgezeichnet und es wurde nochmal ein bisschen was zur Rolle von Johnny Silverhand gesagt. Es wiederholt sich jetzt ein bisschen. Er ist quasi der Co-Protagonist im Spiel. Und hat halt seine eigene Agenda, die er verfolgt. Hm. Mal machen die Missionen für Johnny, mal machen die Missionen für V, also die Spielfigur, HIV, nur Englisch ausgesprochen. Und es gibt eine Menge Buddy-Bits. Also du kannst wahrscheinlich Best Friend mit Keanu werden oder auch nicht. Und witziger Fun-Fact, das kam von IGN. Keanu Reeves existiert in der Welt von Cyberpunk. Das ist quasi so ein Easter Egg. Es gibt so eine Aufzeichnung, wo der wirklich namentlich erwähnt wird. Ein Schauspieler der Vergangenheit, der eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Johnny Silverhand besaß. Ich liebe sowas.
Ach, geil.
Ja.
Sehr geil.
Dann, der Blog ist sehr lang. Dann wurde noch ein bisschen auf die Musik eingegangen. Es wurde gesagt, dass die Musik der wichtigste emotionale Connector ist in Film und Videospielen, das emotionale Fundament bildet. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, das Cyberpunk-Genre aus den 80ern in die 90er zu verfrachten. Dementsprechend haben sie sehr viele Elemente aus Rave, EDM und Industrial.
Oh, fett.
Ich weiß nicht, was.
Das ist alles Techno-Richtung im Prinzip.
Okay. Ja. Die haben auch gesagt, es ist quasi fast 100% pur elektronische Musik. Es wurden so oft wie möglich analoge Synths benutzt. Das sagt mir gar nichts.
Wurden so oft wie möglich analoge Synths? Ja. Naja, die haben halt so oft wie möglich nicht am PC quasi die Synthis gemacht.
Okay.
Also quasi, wenn du so willst, die haben wirklich mit Keyboards gearbeitet. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
Ja, okay. Und es wurden natürlich auch Musiker beauftragt, unter anderem Tina Gu. Sagt sie dir was?
Tina Gu?
Tina G-U-O.
Nee, leider nicht.
Das ist eine Asiatin, die Cello spielt und die macht halt auf YouTube sehr viel Videogame-Musik.
Ah, okay, nee, dann kann das sein, dass sie das mit analogen Synth meinen. Keyboard ist ja in dem Sinne dann nur teilanalog. Mhm. Komplett analog wäre halt ein Piano. Aber analog wäre dann wirklich, wenn die sowas wie Cello und sowas als Synthis mit einbauen.
Ja, dann
haben halt die wahrscheinlich noch hart verzerren.
Dann haben die das wahrscheinlich genauso gemacht.
Ja. Ja, sehr cool.
Dann haben die gesagt, die Musik ist halt stadtteilabhängig, kennt man ja auch aus dem Film, dass vielleicht bestimmte Setpieces einen eigenen Theme-Song bekommen.
Also in Chinatown läuft auf jeden Fall italienische Musik.
Ja, definitiv. Dann haben die halt so ein bisschen übertrieben und gesagt, Moment, ihr widersprecht euch ein bisschen. Die meinten, dass quasi jede einzelne Quest-Kaste Musik hat. Gleichzeitig gibt es aber lediglich nur über 7,5 Stunden Musik. Und ich denke mir, das kann, glaube ich, irgendwie nicht so ganz passen bei so einem Spiel von dieser Größenordnung.
Ja.
Und was heißt Kaste? Ne? Vielleicht ist dann in dem einen Track eine Oktave höher oder sowas.
Es klingt, keine Ahnung. Ja, vielleicht einfach nur, weil Musik, das ist ja das Schöne auch in Videospielen, Musik ist in Videospielen immer dynamisch. Das heißt zum Beispiel bei Red Dead Redemption, wenn du halt irgendwie verfolgt wirst und während der Verfolgung auf ein Pferd aufspringst, dann kommt in der Musik eine Bassspur dazu.
Oder ach, so krass, zum Beispiel. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das heißt, du läufst halt weg und dann kommt so spannende Musik. So, und dann springst du aufs Pferd, kommt noch dazu. Einfach, um dem Ganzen halt eine andere Dynamik zu geben.
Mhm.
Das machen Videospiele mittlerweile eigentlich durchgehend so.
Okay.
Und vielleicht ist das damit so ein bisschen gemeint, so, dass halt jede Quest dann so ein bisschen dann eine andere Dynamik hat. Und es sind eigentlich dieselben Musikstücke, aber sie werden anders zusammengesetzt. Das kann ich mir gut vorstellen.
Das kann gut sein, ja. Und das alles bezog sich jetzt halt nur auf den Original Score, also wirklich die Musik, die im Hintergrund läuft während der Mission. Davon gibt es jetzt auch mittlerweile 6 Tracks auf Spotify in der Playlist, in der offiziellen Playlist von Cyberpunk. Dann wurde ein bisschen auf die Soundtracks eingegangen, die man in den Radiosendern zu hören bekommt. Es gibt insgesamt über 150 genreübergreifende Titel. Und was ich ganz cool finde, für alle Menschen, die irgendwie Content createn möchten mit Cyberpunk, sei es Stream, sei es YouTube-Videos, gibt es einen extra Modus, wo die geschützte Musik quasi rausgefiltert wird. Lizenzprobleme hast. Das ist mega cool. Aber jetzt kommt wirklich das Coolste, was meinen Kopf so ein bisschen weggeblasen hat. Das Spiel kommt in 10 lokalisierten Sprachen raus. Um das gut umzusetzen, haben die sich an Jali, Jali Research in Toronto, Ontario, gewendet. Das ist eine Software und Set an Tool und Services, das im Prinzip hochwertige Gesichtsanimationen generiert, basierend auf dem Audiodialog und der emotionalen Verbindung dazu. Also je nachdem, wie es gesprochen wird, wird die Gesichtsanimation automatisch generiert, sodass es lippensynchron ist in der jeweiligen Sprache.
Das ist so gut. Das ist wirklich gut. Das habe ich wieder gemerkt, letztens, als wir hier Little Hope gespielt haben. Du merkst halt einfach, wenn Sachen auch ziemlich gut, also wenn die Schauspieler echt gut durchdetailliert sind oder die Figuren, dann sind die Lippenbewegungen auch so sehr an das Englische angepasst. Das heißt, wenn du es auf Deutsch guckst, es wirkt immer komisch, weil die Lippen überhaupt nicht passen.
Ja.
Das sind so Probleme, die wir in der jetzigen Zeit und mit den jetzigen Grafikeinstellungen haben, weil es einfach so gut aussieht, dass du merkst, so, ey, das ist auf jeden Fall nicht Deutsch, also das ist nicht lippensynchron.
Und ich hoffe, dass Cyberpunk damit vielleicht jetzt so ein Trend und so ein Vorreiter wird und das Standard wird, weil wir haben eine gute deutsche Synchro-Landschaft hier in Deutschland.
Oh ja. Und eine der besten tatsächlich.
Ja, und wenn das dann halt einfach nicht auf die Lippen passt, ist das dann halt echt ein bisschen ätzend. Gerade bei so hochnarrativen Spielen. Genau. Und für die Entwickler ist das dann halt auch relativ einfach. Die ändern im Prinzip im Quellcode nur ein Attribut von Shout zu Mumble und dann ist das quasi direkt angepasst und sitzt wie angegossen.
Wir haben nämlich sehr gute Synchronsprecher, wie zum Beispiel David Nathan. Jetzt habe ich ihn nochmal genannt. Es gibt Namen, die müssen einmal pro Folge fallen, sonst ist das keine richtige irgendwas mit Medienplausch-Folge.
Wir müssen mal irgendwie so nach 50 Folgen mal alle Folgen durchgehen und alles mit David Nathan zusammenschneiden und dem zuschicken.
Als Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau. So. Da wurde noch ein bisschen auf die digitalen Goodies eingegangen. Jede Version, also egal welche Version von Cyberpunk du dir zulegst, erhält ein digitales Artbook, digitale Originalmusik, ein digitales Comic und Ingame-Items. Unter anderem gibt es die Wolfsschuljacke aus The Witcher im Cyberpunk-Design quasi für deinen Charakter. Kriegst du, wenn du deinen Account mit GOG verbindest, also Good Old Games.
Die Plattform von denen.
Die Plattform von CD Projekt. Und da gibt es dann halt verschiedene Kombis. Ne? Wenn du es mit Twitter verbindest und so, bla, dann kriegst du halt verschiedene Deko-Stücke. Ja. Und die grobe Story wurde im neuen Trailer umrissen. Der Trailer ist übrigens verdammt geil gemacht. Unbedingt ansehen. Du klaust in der Story von Cyberpunk einen unendlich wertvollen Biochip. Das Hardcase, in dem es drin ist, geht kaputt und du musst den Chip halt irgendwie mitnehmen und retten, also pflanzen sie dir in den Kopf. Und, oh Wunder, auf diesem Chip war die digitalisierte Seele von Johnny Silverhand.
Ah.
Und damit beginnt dann die große Handlung von Cyberpunk.
Ah, okay.
Ja.
Cool.
Zumindest wurde es so im Trailer erzählt. Ich habe noch irgendwo gelesen, dass es im Prinzip auch die Story von Altered Carbon ist, dass du einen Unsterblichkeitschip auch quasi hast. Also ich weiß nicht, was davon jetzt genau zutrifft.
Das führt ja beides irgendwie zu, weil ich meine, auch Witcher hat ja in seinen Hauptplots nochmal sehr viele andere Subplots gehabt.
Ja, das stimmt. Ja, und ich muss echt sagen, mein Hype für Cyberpunk war ein bisschen abgeflacht, aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Jetzt habe ich wieder richtig Bock.
Sehr, sehr geil, sehr geil. Ich freue mich auch echt drauf. Ich habe diese Woche habe ich auch mal noch 3 Ankündigungen dabei. Eine habe ich dir gestern leider schon gespoilert, weil ich mir so sicher war, dass du es auch mitbekommen hast. Hast du ja auch noch nicht, das war richtig dumm von mir. Aber jetzt für euch, liebe Zuhörer. Und zwar bringen IO Interactive, das sind die Hitman-Macher, die die Hitman-Spiele gemacht haben, ein Spiel zu unserem Lieblingsgeheimagenten 007 raus. Die machen ein James-Bond-Spiel. Die haben noch nicht sehr viel dazu gesagt. Die haben nur einen Teaser gemacht, wo sie halt einmal so einen Pistolenlauf zeigen, den klassischen James-Bond-Pistolenlauf halt. Und da steht halt nur 007. Aber sie haben jetzt die Lizenz und sitzen dran. Und die Hitman-Spiele sind super. Und ich fand damals auch die James-Bond-Spiele immer ganz cool. Hast du eins mal damals gespielt?
Ich habe tatsächlich nur GoldenEye damals, glaube ich, gezockt.
Oh, auf der N64?
Nee, auf der ich habe irgendeins auf der Gamecube gezockt, wo man auch auf so einer Schneelandschaft sich gegenseitig über den Haufen schießen kann. Es gab mit PvP-Modus.
Ja, war das mit so einer mit so Gondeln verbunden? So
ja, ja, ja.
Das war eins der extra, das war nicht GoldenEye, meine ich. Weil GoldenEye war das damals auf dem N64.
Was aber ich meine, ich hatte auch ein GoldenEye für die PlayStation 2 auch. Aber das war dann was anderes als das, was wir worüber wir
ja. reden. Ja, auf jeden Fall, das, was du meinst, ist entweder Agent im Kreuzfeuer oder ein anderer Titel.
Ja.
Es gab mehrere James-Bond-Spiele, die losgelöst von den Filmen
waren. Ja, ja, genau.
Ich weiß nochmal einzelne Storys hatten. Ja. Genau.
Ja gut, die Story war eigentlich egal, die Gadgets waren halt mega cool.
Ja, und ich muss auch sagen, ey, der Multiplayer, den habe ich damals mit dem langen Blonden, den habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Ja, waren halt echt verdammt geile Spiele und die waren halt, ich sag mal, kindergerecht, weil, okay, kindergerecht ist übertrieben jetzt, aber du hast halt geschossen, aber es hat sich eher so arcade-mäßig angefühlt. Ja, war viel mit Explosionen und Leute fliegen herin.
Ich bin halt gespannt, ob die daraus jetzt einen Ego-Shooter machen oder versuchen, die Hitman-Formel irgendwie auf James-Bond-Universum zu übertragen.
Ja.
Wird ja auch gut passen.
Was ich auch ganz cool finde, damals waren das halt auch noch wirklich so diese typischen Shooter. Du bist rumgelaufen, hast du Gegner gehabt, dann hast du eine Autosequenz und musst dann irgendwie schießen. Das war fast schon so, also vom Gameplay her so ein bisschen fast schon wie Doom. So dann also die ganz alten Doom-Spiele. Dann öffnest du da irgendwo einen Geheimgang, läufst da durch, findest eine neue Waffe und so. Letztendlich ist James Bond von dem Film her aber auch immer sehr viel Reden und so stylische Zwischensequenzen und sowas. Mhm. Vielleicht könnt ihr da was Cooles rausholen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ziemlich cool. Aber ist jetzt gerade die Ankündigung. Und wie ich schon mal gesagt habe, das ist irgendwie das Jahr der Ankündigung, bis das rauskommt. Puh, da warten wir noch ein paar Jährchen. Genauso wie auf Teil 5 der Predator-Reihe.
Nein, echt jetzt. Boah, yes. Ich habe da irgendwas in meinen E-Mails gesehen von irgendeinem Newsletter, Predator. Ich habe sofort weggeklickt.
Yes. Und der Regisseur, ja, und zwar hat der Regisseur Dan Trachtenberg getwittert, dass er jetzt offiziell Predator 5 machen wird.
Was hat er vorzuweisen bisher an Werken?
Nicht sehr viel. Tatsächlich nur den Film Cloverfield Lane und einen Kurzfilm zu Portal. Das finde ich aber eigentlich ganz gut.
Welcher Cloverfield war das?
Das müsste der zweite, glaube ich, gewesen sein.
Der in der Hütte?
Ich habe den ersten gesehen und Cloverfield Lane 10 oder so heißt der.
Ja, dann war das
der. Das war irgendwas im Keller.
Und ja, sowas. Ja, das ist der einzige, den ich nicht gesehen habe von
Cloverfield. Ah, okay. Ich habe es mitbekommen dadurch, dass der Tweet, dass er das macht, von Joseph Vogt Roberts geteilt wurde.
Ach.
Der Regisseur von Kong Skull Island. Finde ich auf jeden Fall guter Mann. Und was ich ein bisschen schade fand, ist, dieser Dan Trachtenberg hat halt den Post von, ich glaube, zu wem gehört das denn? Zu Sony Pictures gehört das, glaube ich, ne? Von Sony geteilt, dass er das jetzt machen darf. Weil Sony haben jetzt gepostet, so, ja, es wird Predator 5 geben.
Okay.
Und er hat das dann auch geteilt, hat gesagt, so, ja, eigentlich war geplant, dass irgendwie oder die haben überlegt, wie man das cool machen könnte, dass man die Veröffentlichung so ein bisschen anteast oder so. Und das den Fans halt ein bisschen schmackhaft macht, aber aufgrund von Corona wird es jetzt einfach nur rausgehauen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Investoren, die halt dann, ne, die halt wollen, dass dann. Du brauchst dann wahrscheinlich als Produzent halt irgendwie mal so ein paar Sachen, um aufzuweisen, Investoren zu sagen, so, hey, ne, wir haben ein heißes Eisen im Feuer. Deswegen war der so ein bisschen traurig. Hat auch gesagt, so, ey, eigentlich war was Cooles geplant, aber trotzdem, yay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Viel Schlimmeres. Boah, wobei, ich fand die auch. Doch, Alter. Ach, nein. Ich war gerade kurz im Kopf bei Predators.
Nee. Upgrade, den wir im Kino gesehen
ja.
haben. Der kaputtgeschnittene Haufen Scheiße.
Also, eigentlich kann man dann nur Sachen besser machen. Und ich finde es auch immer cool, wenn Leute solche Projekte bekommen, die noch nicht sehr viel gemacht haben.
Ja,
und ich finde auch gerade bei seiner Filmografie, der hat einen interessanten Film gemacht. Ich glaube, vielen Dank, habe ich noch nicht gesehen. Aber einen Fanfilm zu Portal und ist dadurch auch, glaube ich, so ein bisschen, oder so ein Kurzfilm zu Portal.
Okay.
Und das zeigt, dass er auch aus dieser Videospielecke kommt und eher so ein Nerd ist.
Ja, okay,
und
das ist ein gutes
Da Indiz. Merkst du, das ist jemand, der das auch eher aus Überzeugung macht.
Ja.
Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber auch hier.
Boah, bitte zeigt einfach wenig Menschen und viel Predator. Punkt.
Ja, bis wir den sehen, dauert ein bisschen was.
Und macht ein Cameo mit Schwarzenegger.
Ja, außerdem auch noch zu den Ankündigungen einreihen, tut sich Deadpool 3. Denn der kommt jetzt auf jeden Fall, dass der generell kommen soll, ist schon länger irgendwie klar,
beziehungsweise im Raum. Da war es ziemlich still drum, ja.
Genau. Vor allem, weil Ryan Reynolds und dem Regisseur Drehbuchautoren gefehlt haben. Die sind jetzt aber gefunden worden. Und zwar zwei Schwestern.
Die von Bob's Burger.
Genau, von Bob's Burger. Die machen das Drehbuch für Deadpool 3, wurde aber jetzt im Internet auch ganz gut gefeiert eigentlich. Also denke ich mal, die sind gar nicht so verkehrt.
Bob's Burger ist halt eine gewisse Art von Humor, ne? Entweder ist so ein bisschen wie Family Guy. Entweder du liebst es oder du hasst es.
Ja, aber ich denke mal, es passt eigentlich ganz gut in die Deadpool-Sache rein. Also können wir uns auch irgendwann über Deadpool 3 freuen.
Ja, zu Deadpool 3 noch, jetzt ist noch das Ding, das ist jetzt zum ersten Mal andere Drehbuchautoren. Also die ersten beiden wurden von denselben geschrieben. Aber es wurde schon bestätigt, es wird ein Rated-R-Movie. Das ist halt sehr, sehr wichtig für Deadpool, weil es ist Deadpool.
Und das unter Disney. Ja, das war nämlich, das war der große Clinch, Disney ja
20th Century Fox auch gekauft hat.
Genau, und dann war es halt so, ja, okay, was machen wir jetzt damit? Ne, weil Deadpool sollte eigentlich auch Rated R bleiben, also sprich jetzt FSK 18 halt in Deutschland.
Ja.
Und anscheinend ist das auch weiterhin gewährleistet.
Ja.
Hoffentlich. Also, nice.
Abwarten. So. Snyder Cut, wir kriegen den Snyder Cut. Es gab einen neuen Snyder Cut Trailer. Auf den ersten Moment wirkt er eigentlich genauso wie der erste Snyder Cut Trailer, den er veröffentlicht hat, weil er ist wieder komplett in Schwarz-Weiß und wieder mit dem Song Hallelujah unterlegt.
Hm.
Fun Fact, Zack Snyder macht die immer in Schwarz-Weiß, weil er findet, dass das so die puristischste Form des Filmmachens ist, deswegen macht er es immer in Schwarz-Weiß. Das ist
genau wie Fotografen. Fotografen wollen auch immer in Schwarz-Weiß fotografieren.
Zack Snyder ist halt auch, der macht ja auch viel Fotografie und so nebenbei.
Irgendwie so ein Fotografenzeug.
Ja. Jedenfalls, es gab ein paar neue Sequenzen, man sieht ein Superman-Hologramm, es gibt eine Aquaman-Szene, man sieht Superman im schwarzen Anzug, man sieht, wie Flash Iris rettet, man sieht, es wird angeteased, dass der Tod von Cyborgs Vater ein bisschen komplett anders sein wird.
Hm.
Man sieht Steppenwolf nochmal in komplett Redesign, seinen neuen Spiky-Gewand.
Das war quasi der Bösewicht,
ja,
wenn man so will.
Der ziemlich scheiße war im Kino-Cut. Und man sieht so einen krassen Atlanta, vermutlich Poseidon, der da gegen der in der Schlacht da ordentlich aussah in diesem Flashback. Also das wird auch nochmal schön langgezogen. Und am Ende des Trailers sagt Batman, I don't care how many demons he's fought, in how many hells he's never fought us, not us united. Und aus diesem us united ist ein Hashtag geworden, nämlich für den American Foundation for Suicide Prevention Fund.
Ah, wegen seiner Tochter, also die Tochter von Zack Snyder.
Genau, die hat sich nämlich das Leben genommen und Zack Snyder und seine Frau haben da halt so einen Fund errichtet und da haben dann natürlich alle mitgezogen mit Us United, also der ganze Cast, haben teilweise Bilder aus dem Snyder Cut veröffentlicht, also unter anderem Batman und unter anderem Joey Manganiello, der Deathstroke spielen wird. Mit der Caption, Heroes and Villains can put their difference aside for an important cause. Was anteasen könnte, dass vielleicht die Bösewichte zusammen mit der Justice League kämpfen, um gegen Darkseid oder Steppenwolf anzutreten? Who knows? Eine Menge Spekulation, aber 4 Stunden müssen gefüllt werden, ne? Das ist nicht wenig. Das ist halt echt nicht wenig. Bleiben wir noch kurz bei DC. HBO Max hat angekündigt, dass der neue Wonder Woman Film im Kino und auf HBO Max verfügbar sein wird. Heißt, die Zuschauer werden sich ausruhen können, ob sie auf dem Sofa sitzen bleiben oder sich tatsächlich ins Kino wagen.
Aber dann halt wahrscheinlich auch natürlich gegen Aufpreis.
Ja, klar, das ist jetzt nicht irgendwie mit inkludiert, da zahlst du was drauf. Aber finde ich auch eine coole Lösung, halt beide Optionen dazu halten für die Kinopuristen und für die...
Ist ja halt auch die Frage, einfach mal einen Film, wenn der rauskommt, wie das dann in der Kinolandschaft aussieht, ne? Genau. Ob du überhaupt reingehen kannst oder nicht. Oder,
Und Sylvester Stallone hat bestätigt, dass er bei Suicide Squad 2 mitmischt. Vermutlich ist es aber eine Voice-Over-Rolle, weil die Principal Photography ist schon wrapped.
Ja.
Und man vermutet, dass er King Shark sprechen wird.
Ja, okay, das wird ja aber wieder ganz gut passen.
Finde ich ganz geil.
Ja.
Jo.
Witzig. Aber Moment, die haben das schon abgedreht, aber jetzt.
Stallone hat bestätigt, dass der
er schon mitgewirkt hat, oder?
Dass er mitwirkt, kann sein, dass jetzt noch das Voice-Over kommt bei King Shark.
Ja, okay, stimmt.
Du
machst ja immer erst das Voice-Over und dann animierst du quasi auf Lippe synchron.
Genau, vermutlich.
Aber stimmt, wahrscheinlich haben die das schon abgedreht und müssen dann nur noch den Shark halt einfügen.
Genau.
Ja. Ah, cool. Bevor ich jetzt mit meinen News weitermache, wollen wir noch kurz über die PS5 reden. Wir haben es kurz angerissen, dass die ja diese Woche rauskam. Mir fällt es ein bisschen schwer, weil über etwas zu reden, was du selber noch nicht in der Hand hattest, ist immer ein bisschen, Und ich merke schon an deinem Blick, dass ich mit dieser Aussage schon irgendwie
Ich wollte es in den Konsumteil packen, weil es war irgendwo Konsum.
Ja, okay. Ja. Dann lassen wir das noch für den Konsumteil. Aber ich habe eine schöne Story gelesen. Eigentlich ist es auch eher Konsum, aber ich packe es mal zu den News dazu. Eigentlich eine traurige Story. Also Taschentücherbereitung.
Ja, was denn jetzt? Schön oder traurig?
Schön traurig.
Okay.
So, pass auf. Anthony Woodle, also W-O-O, ach, der Name ist egal, Anthony Woodle, so. Der ist selber ein kleiner Regisseur und hat leider letztes Jahr die Diagnose bekommen, dass er unheilbar krebskrank ist. So. Und dann hat er sich noch den größten Traum gefasst, wollte halt seine Freundin heiraten.
Mhm.
Und hat das dann auch gemacht. Anthony Woodle ist aber auch riesiger Halloween-Fan. Und zu seiner Überraschung hat einfach mal Jamie Lee Curtis die Messe durchgeführt. Also sprich halt die Protagonistin aus den Halloween-Filmen.
Ja.
Das wusste er nicht. Und der Regisseur der neuen Halloween-Trilogie, David Gordon Green, war auch dabei und hat ihm dann noch anschließend den ersten Cut quasi, oder das erste Material von Halloween Kills gezeigt. Der zweite Teil der neuen Trilogie, der jetzt nächstes Jahr an Halloween rauskommt. Das Traurige daran ist, dass Anthony Woodle mittlerweile aber auch verstorben ist an seiner Krankheit.
Okay.
Aber ich fand das irgendwie so eine schöne Geschichte. Ich mag es immer, wenn sowas passiert. Mhm. Wahrscheinlich hat seine damals Freundin, mittlerweile Frau, mittlerweile Witwe, ouch, ihm irgendwie eine Nachricht geschrieben oder sowas und gebeten. Und ich fand das cool, dass sie das gemacht haben.
Ja, das ist echt cool.
Sehr, sehr cool. Ja. Außerdem habe ich noch eine witzige Nachricht aus Japan. Das packe ich mal zum Thema Medien. Medien ist ja ein breites Thema.
Ja, ja.
Und vieles in Japan wird immer noch gestempelt. Das heißt, wenn du ein Formular hast in Japan, dann wird das abgestempelt, um das zu
verifizieren.
Es ist auch in Unternehmen so und auch sehr krass. Und es gibt auch Berichte, dass man sagt, okay, wenn du da irgendwie was durchsetzen willst, dann musst du dann von dem Stempel haben oder von dem Stempel, vom Teamleiter, vom Abteilungsleiter, vom Geschäftsführer. Du brauchst überall Stempel.
Seit fucking 3D-Druckern kannst du jeden Stempel so easy fälschen, ne?
Ja. Und dann ist sogar noch gesagt worden, in Japan ist ja generell so ein ganz krasses Hierarchiesystem.
Ja, definitiv.
Und dass in Unternehmen die verschiedenen Hierarchien verschieden große Stempel haben. Das heißt, der Chef hat so einen richtig fetten Babo-Stempel und so. Jetzt ist aber halt Corona und die Leute sitzen irgendwie zu Hause und können ihre Sachen nicht abstempeln. Und deswegen hat die Regierung überlegt, ob man nicht irgendwie bei so ganz wichtigen Sachen, auch Richtung Krankenhäuser oder irgendwas oder Heiratsurkunden oder irgendwas, dass man da vielleicht mal die Stempel so ein bisschen abschafft. Das heißt, die Digitalisierung nimmt langsam auch Einzug in das sehr traditionsbewusste Japan. Das ist auch ein ziemlich interessantes Thema. Ich habe letztens noch einen Post gesehen, auch von der Tagesschau oder so, wo es um irgendeinen Kaiser ging, der jetzt...
Prinz war das. Ja, nee, Kaiser, hast recht. Ja, ich habe das auch gelesen.
Prinz oder Kaiser, der in Japan gekrönt wurde. Und die Kommentare waren exakt 50-50.
Ja.
Manche haben gesagt, schön, dass es irgendwo noch so eine tolle Tradition gibt. Ja. Und andere haben gesagt, wow, sind die verstrahlt da drüben, dass sie da noch Kaiser haben. Und ich denke so, das ist generell ein interessantes Thema. Aber auch hier wieder Tradition versus, praktisches Vorgehen. Warum stempelt ihr alles? Es ist schön und die Stempel sehen auch echt hübsch aus, aber es wird ja berichtet von teilweise Dokumenten, die 41 Stempel oder so brauchen. Leute, das ist absolut nicht mehr 2000... Oh Gott,
das klingt nach Passierschein A38.
38. Ja, das ist absolut nicht mehr 21. Jahrhundert. Dann habe ich nur noch eine kleine News. Eine Nicht-News eigentlich. Ich wollte irgendwas zu Call of Duty Cold War sagen, weil ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie irgendwas Besonderes ausgelöst hat in der letzten Woche, wo es jetzt rausgekommen ist, weil ich immer so peripher irgendwas mitbekommen habe von erfolgreichstes bestes Ich habe gestern mal ein bisschen nach News geguckt, ich habe nichts gefunden. Das war die erfolgreichste Call of Duty Beta, ja gut, Ich merke momentan halt in unserem Freundeskreis, dass die das halt alles super hart abfeiern. Aber ich habe tatsächlich gerade jetzt auch nach Recherche keine News, die ich dazu raushauen wollte.
Witzig, ich habe nichts davon mitbekommen, außer dass einer unserer Kumpels das hier das ganze Wochenende zockt.
Ja, ich bin nochmal in einer anderen Gruppe drin,
wo
es nur darum geht momentan.
Ja, Online-Spacken.
Nicht
böse gemeint.
Aber deswegen hatte ich auch irgendwie das Gefühl, da merkt man auch wieder, wie man beeinflussbar wird von Sachen. Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie jetzt auch richtig hart abgeräumt hat, habe dann aber mal in die News geguckt. Nö. Also es lief halt gut, Verkaufsstand war gut. Aber jetzt nichts, dass man sagt, so, boah, das ist jetzt gerade einfach mal auf die Spitze in dem Jahr gelaufen, von verkaufsmäßig. Ja, aber damit bin ich auch durch mit meinen News tatsächlich.
Alright. Dann übernehme ich mal den Rest. Black Panther 2 beginnt mit den Dreharbeiten und zwar im nächsten Juli 2021. Jetzt müssten die Alarmglocken läuten, denn Chadwick Boseman, der Hauptdarsteller, ist verstorben dieses Jahr.
Oh ja, stimmt.
Und ich finde es ein bisschen abartig von Marvel, dass die jetzt sofort sagen, okay, komm, komm, wir müssen unseren Plan einhalten. Jetzt ist die Vermutung, dass die Story so gespinnt wird, dass die Schwester, war das seine Schwester, von Black Panther quasi in seine Fußstapfen tritt und dann haben wir einen weiblichen Black Panther.
Okay.
Und ich weiß nicht, vielleicht werden die das im Film auch thematisieren, dass dann King T'Challa gestorben ist, keine Ahnung.
Also zumindest so vom Movement her war das schon ziemlich cool.
Ja.
Aber.
Ja. Also ich.
Weil ich meine, Black Panther hat ja damals schon, der hat sich die schwarze Community mega gefreut. Und wenn jetzt noch eine schwarze weibliche Superheldin dazukommt.
Das stimmt wohl. Ja. Und Black Panther war auch echt erfolgreich und ist auch echt ein schöner, visuell schöner Film.
Ja.
Mit tatsächlich für Marvel-Verhältnisse recht interessanten Antagonisten. Für Marvel-Verhältnisse.
Okay.
Jo. Assassin's Creed Valhalla ist das beste, hat die besten Launch-Sales der Reihe, also hat sich super gut verkauft.
Assassin's Creed-Reihe, ja.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur auf Assassin's Creed war oder generell bei Ubisoft, das habe ich jetzt nicht genauer nachgeguckt, das war aber eine Headline, die mir reingeflogen ist
über Twitter. Ich hab mitbekommen, dass das beste verkaufte Assassin's Creed ist.
Ja.
Oder Verkaufsstart zumindest.
Ja. So. Es gab jetzt den ersten Flug zur ISS im Auftrag von der NASA für SpaceX. Und es gibt bei der Raumfahrt eine Tradition, ein Plüschtier mitzunehmen. Das ist ein sogenannter Schwerelosigkeitsintegrator. Der soll quasi der Besatzung zeigen, ab wann das Schiff nicht mehr in der Gravitationskraft der Erde ist, weil das Ding ist ja leichter und fängt früher an zu fliegen. Und dadurch hat die ganze Welt jetzt gesehen, wie Baby Yoda ins All geschossen wurde.
Echt?
Ja. Super geil.
Cute.
The choice was made. Genau, das war halt die Idee von den Söhnen von einem der Astronauten. Es gibt so ein Video, wo die Crew angeschnallt ist und Baby Yoda floatet so durch Space. Super geil.
Mega. Aber von SpaceX?
Ja. Oh. SpaceX im Auftrag der NASA sind sie zur ISS geflogen. Vielleicht nehmen sie auch bei Tom Cruise mit.
Ja, wahrscheinlich. Übt schon mal für ein paar Filme.
Genau. Da noch ein bisschen zur Gaming-Landschaft. Der polnische Entwickler Flying Wild Hog, die Shadow Warrior-Reihe, gehört jetzt nun zum Portfolio von Koch Media. Koch Media ist das Vater-Mutter-Unternehmen von Deep Silver. Die haben unter anderem Dead Island, Risen und Metro Last Light gepublished. Das war jetzt ein bisschen Randinfo über den europäischen Videospielmarkt. Und eine Social Media News: Twitter hat jetzt Stories.
What?
Es gibt bei Twitter jetzt auch Stories.
Da. Aber Twitter ist doch ein Textmedium.
Es gibt jetzt Stories.
Warum?
Vermutlich.
Logischerweise mit Bildern und Videos dann halt, ne?
Ja. Die nennen es aber anders. Ich habe vergessen, wie die es nennen. Es hatte so einen Eigennamen. Es hieß nicht Stories. Aber ja, es gibt es bei Twitter.
Boah, das vermischt sich alles immer mehr zu ein und denselben Schmuh. Ne? Es gibt mittlerweile einfach gar keinen.
Aber ich finde, bei Twitter ist es noch besser aufgeteilt, weil bei Instagram ist halt primär Bild.
Ja.
Und bei Twitter hast du primär Text und wenn du dann halt noch so ein bisschen mehr Bilder haben möchtest und dann die. Wie heißen die
denn? Ja, aber irgendwann weißt du halt gar nicht mehr, wo der Unterschied ist zwischen Twitter, TikTok, Instagram. Gut, Facebook ist halt. Aber puh.
Naja, aber das wollte ich halt nur einmal erwähnen. Ich weiß, du benutzt Twitter nicht so viel. Ich benutze fast nur Twitter und Instagram.
Ja, verrückt.
Jo.
Verrückt. Aber gut, alle wollen sich jetzt irgendwie mal so ein bisschen angleichen an den Markt.
Yes. Alright, wie war deine Woche?
Oh, meine Woche war eigentlich ziemlich unilastig, fällt mir gerade nachher auf. Ich habe auch eigentlich gar kein Wochenende gehabt. Ich habe relativ wenig konsumiert, tatsächlich. Das war ein bisschen traurig.
I know your feeling.
Ja. Aber ich habe trotzdem hier und da doch mal ein, zwei Sachen machen können. Und habe letzten Sonntag, direkt nach dem Aufnehmen unserer Folge, habe ich mal Breath of the Wild durchspielen können. Also das neueste Zelda-Spiel. Werde dazu aber nicht so viel sagen, weil wir uns überlegt haben, dazu könnte man sogar eine eigene Folge machen, genau. Weil da sehr viel Inhalt ist und es wird auch sehr viel dann um Open World gehen. Und aber so viel kann ich vorwegnehmen. Ich glaube, da wiederhole ich mich auch ein bisschen. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen und kommt auf jeden Fall ganz oben in meine Top-Liste mit rein. Außerdem haben wir aber auch noch vorgestern Resident Evil 2, das Remake, durchgespielt vom letzten Jahr.
Genau.
Und deswegen können wir da jetzt auch ein bisschen mehr zu sagen.
Ja.
Hat auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Die Zombies sehen unglaublich geil aus.
Und stecken unglaublich viel Munition ein.
Ja. Es gab so ein paar Passagen, wo wir uns ein bisschen geärgert haben, gedacht haben, so, oh, Alter, eigentlich alles mit Mr. X.
Mr. X ist halt einfach nur ätzend. Ich verstehe halt die Game-Design-Intention dahinter, dass du wirklich diesen Stressfaktor hast, aber dass du dich quasi gar nicht gegen den wehren kannst, ey, es ist ein bisschen kacke.
Ja, also, um das zu erklären, Mr. X ist ein, ja,
Frankenstein-Verschnitt.
Ein 2 Meter großer Frankenstein-Verschnitt, der einfach irgendwann im Spiel auftauchen kann und dich dann so ein bisschen verfolgt, beziehungsweise einfach irgendwo rumläuft. Er verfolgt dich nicht zwangsweise, manchmal.
Er sucht dich. Wenn er dich sieht, verfolgt er dich und greift dich an. Du kannst ihn allenfalls mit einer Blendgranate abwerfen. Ja. Auf ihn geschossen haben wir nicht, weil es wäre Munitionsverschwendung gewesen. Ich weiß nicht, ob man den mit einem Schrotflintenschuss ins Gesicht stoppen kann für ein paar Sekunden.
Aber wahrscheinlich schon, aber dann hast du halt einen Schrotflintenschuss rausgehauen, weil Munition, so ist es ja generell in Survival-Horror auch immer ganz gut, ist halt schon ziemlich knapp.
Definitiv.
Und manchmal war das halt echt nervig, weil du auch in Resident Evil 2 sehr viele Rätsel lösen musst. Und wenn du dann halt irgendwo, wir hatten das in der Bibliothek
einmal. By the way, Resident Evil hat das merkwürdigste Polizeirevier aller Zeiten. Ich musste noch nie so viele Edelsteine, Medaillons hin und her platzieren. Das ist sehr, sehr weird.
Ja, irgendwie seltsam gewähltes Interieur auf jeden Fall. Und dann hatten wir einmal in der Bibliothek, allein schon, dass ein Polizeirevier eine riesige Bibliothek hat.
Ein Archiv würde ja
Sinn machen. Ein Archiv, ja. Ja, aber es war wirklich eine Bibliothek mit alten Gemälden drin und so. Jedenfalls haben wir dann da, mussten wir so ein paar Wände verschieben, um dann oben drüber laufen zu können. Und der ist halt die ganze Zeit durch diese blöde Bibliothek gelaufen. Und wir standen da und dachten so, okay, jetzt warten wir kurz, bis er da hinten in der Ecke ist. Dann laufen wir schnell runter, schieben mal kurz den Schrank herüber. Da kommt er wieder angelaufen, schnell die Treppe wieder hoch. Und dann, das war so ein Hin und Her, das war manchmal echt nervig. Und einmal kam er uns auch echt in einem anderen Rätsel, wo wir was hacken mussten, echt mies entgegen. Und da waren wir quasi gefangen in einem langen Korridor.
Ach das, ja.
Und konnten auch, also so ein L-förmiger Korridor. Und wir konnten auch nicht wieder zurück. Das heißt, wir konnten immer nur das L einmal nach links laufen, er folgt uns, wir laufen an ihm vorbei, er schlägt uns einmal, wir laufen dann trotzdem weiter und machen unser Rätsel weiter, müssen dann wieder zurück, er schlägt uns wieder einmal. Das war so ein Hin und Her, das war irgendwie ziemlich meh. Aber an sich echt coole Momente, hat echt Spaß gemacht.
Auch gut, das Spiel weiß zu erschrecken.
Ja, da waren ein paar gute Schocker mit drin. Allein Karen, haben wir über Karen geredet?
Ja, haben wir.
Okay. Ey, wir wurden einmal richtig hart von einer Zombie-Polizistin erschreckt. Das war richtig übel. Und jetzt haben wir angefangen, direkt im Anschluss, das Spiel nochmal durchzuspielen. Und zwar nicht mehr aus der Sicht von Leon Kennedy, der Polizist, der an dem Tag quasi den ersten
Arbeitstag hat
eigentlich und dann halt da an die Polizeiwache kommt und denkt so, oh, was ist denn hier los? Sondern als Claire Redfield, die Schwester von einem Stars-Einheit. Das ist so eine,
von einer Spitaleinheit. Einheit, ja.
Genau. Die eigentlich nur ihren Bruder besuchen will in der Stadt. Die
der dann aber Urlaub macht in Europa, wie wir herausgefunden haben.
Ja.
Und jetzt sitzt sie da fest.
Genau. Und die Story ist eigentlich relativ identisch.
Zumindest bis jetzt. Es gab schon ein paar Unterschiede.
Genau. Also du hast ja halt dieselben Handlungsorte und musst dann auch dieselben Rätsel lösen, um halt weiterzukommen. Das heißt, letztendlich auch, wenn du die Rätsel schon mal gelöst hast,
kommst du da sehr viel schneller durch.
Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden gespielt oder so.
Und haben gefühlt 4 Stunden Spielzeit wettgemacht.
Weil wir jetzt einfach einmal direkt wissen, so, wo wir hinwollen. Ja. Aber die kleinen Unterschiede sind sehr interessant. Zum Beispiel findet Claire Redfield, irgendwann stößt sie auf so ein kleines Mädchen.
Ja.
Und das kleine Mädchen wird dann später noch irgendwie verschleppt. Und das gibt's alles bei Leon gar nicht. Deswegen ist es schon interessant, da nochmal so ein Wiederspielwert zu haben. Und auch eine nette Sequenz. Irgendwann ist man in einem Parkhaus. Und als Leon Kennedy läuft man da durch. Und alles ist voll mit so Zombie-Hunden. Und das ist dann so ein bisschen so das Gameplay-Feature in dem Segment, dass halt diese Hunde da sind. Mhm. Du läufst auch einen Zwinger vorbei, da sind alle eingekerscht. Dann machst du halt ein Rätsel, kommst zurück und auf einmal ist der Zwinger komplett offen und denkst so, scheiße, die Hunde laufen hier rum. Bei Claire ist es aber so, dass du in den Zwinger kommst und die Hunde sind alle schon tot, weil so ein Zombie-Viech also Licker heißen die, die sind blind und hören einfach nur, die haben dann schon die Hunde gegessen und die sind dann überall. Das heißt, du hast da nur so ein bisschen Variation mit drin. Ja, echt cool, wer so ein bisschen auf so Horror-Zombies steht, geiles Game und ich glaube auch mit die geilsten Zombies, die man irgendwo im Videospielbereich finden kann.
Und es sieht unglaublich gut aus. Ich liebe die neue Grafik-Engine von Capcom, die ist einfach fantastisch.
Genau, das war also das, was ich diese Woche über gezockt habe. Was hast du denn so gezockt?
Ich habe diese Woche leider nur einmal zocken können, und zwar habe ich Fire Emblem weiter gezockt. Ich habe ein Kapitel weiter gezockt und jetzt ist es passiert. Ich habe meinen ersten Schüler verloren. Mein erster Schüler ist im Kampf gefallen. Es war eine Schachmatt-Situation und der Kampf ging verdammt lange. Man kann ja in dem Spiel zurückspulen, wenn man einen schlecht gewählten Zug macht. Aber der Kampf war schon halt wirklich lange vorangeschritten und ich wollte nicht komplett zurückspulen, um alles nochmal anders zu machen. Deswegen musste ich Dorothea sterben lassen. Sie war vielleicht der Love Interest von meinem Charakter. Jetzt ist sie halt tot.
Nur von deinem Charakter?
Ja, nur von meinem Charakter. Wobei, was heißt Love Interest? Das Ding ist, du hast in dem Spiel halt immer dein Beziehungslevel zu deinen Schülern. Es geht von D bis S. Bei manchen kannst du nur bis B, bei manchen kannst du nur bis C, bei manchen kannst du nur bis A. Ha. Und zufälligerweise kannst du als männliche Figur bei all deinen weiblichen Schülerinnen bis S kommen. Was für ein Zufall. Und es gab eine einzige Sequenz, wo es so ein bisschen in Richtung...
D bis S, wofür steht denn S?
Super.
Ah, okay. Ich dachte vielleicht für...
Halt dieses typische Highscore-Ranking, ne?
Ja.
Und es gab halt nur eine einzige Story-Mission, da ging es irgendwie darum, der Abschlussball ist da und bla, du gehst zu diesem Turm und an diesem Turm vor da und da Jahren war ein Liebespaar und dann kannst du quasi aussuchen, wen du da antreffen möchtest und dann... Kannst du so impliziten Love Interest haben, aber es passiert im Endeffekt nichts.
Ha.
Aber ich habe noch genug andere Schülerinnen.
Ja, der hat ja noch genug andere Schülerinnen.
Bei denen.
Da laufen derbe Games, ganz derbe Games.
Bei denen das Beziehungslevel S noch erreichbar ist, weil ich hatte bisher noch kein S-Level erreicht. Das klingt so merkwürdig, ne?
Ja, ein bisschen.
Diese Japaner. Nee, ich hoffe, dass ich das Spiel bald durch habe. Das wird noch dauern, weil ich komme nicht dazu zu zocken. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, fett. Ich habe... Zocken war bei mir halt auch echt so ein bisschen mies. Aber ich habe so ein bisschen was auf Instagram und sowas gemacht, generell Social Media mäßig. Und habe dann noch so zwei Sachen, die ich gerne mit reinnehmen würde. Und zwar einmal eine Empfehlung für einen Insta-Channel. Und zwar, wenn man sich selber relativ viel mit Instagram beschäftigt und auch mit den Features von Instagram, wie man halt auf Instagram Sachen bewerben kann, wie man witzig eine Story machen kann. Eigentlich, sobald man irgendwie unternehmerisch Instagram führt, sollte man auf jeden Fall dem Channel folgerichtig folgen. Also folgerichtig, einfach nur als ein Wort zusammengeschrieben. Da sind 3 plus Mädels, es sind noch 2, glaube ich, dabei, noch extra, die halt immer so Tipps und Tricks veröffentlichen, jeden Tag eigentlich, wie du eine Story machen kannst, ein paar Story-Hacks und so, wie du dann über die Features, die Instagram selber gibt, ganz kreative Sachen machen kannst. Mega zu empfehlen. Dann habe ich mich auf etwas gestoßen und zwar, ich weiß auch nicht genau, warum ich den folge, aber sagen dir die Indie-Strolche was?
Nein.
Okay, das ist ein Kollektiv von deutschen Indie-Entwicklern. So, cool. Ne? Die haben sich irgendwie zusammengeschlossen, kommen auch aus NRW, meine ich. Und die veröffentlichen jedes Jahr einen sexy Cosplay-Kalender. Und das darfst du dir so vorstellen, die sind natürlich, es sind Videospielentwickler, größtenteils männlich, sind aber in Cosplays zu Lara Croft, Misty aus Pokémon.
Die ziehen sich die Cosplays an.
Ja, die ziehen sich die Cosplays an. Und Ciri aus The Witcher in sehr lasziven Posen. Also ziemlich hot. Das Ganze hat natürlich auch einen größeren Sinn, und zwar schreiben die selber: Mit dieser Aktion wollen wir den aktuellen Diskurs aufgreifen und zeigen, dass sich in der Gamer-Szene nicht nur sexistische Nazischweine suhlen, sondern auch überaus hotte, junge, engagierte Menschen gegen rechts. Das ist uns so wichtig, dass wir sogar einen eigenen Hashtag haben: Hashtag nackt gegen Nazis. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders gehen dieses Jahr daher zu 100% an die Amadeo Antonio Stiftung, welche für eine Gesellschaft eintritt, in der Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz haben. Finde ich ziemlich witzig. Ich sorry, ich würde mir den Kalender nicht holen. Momentan aber auch, weil ich nicht so viel Kohle habe und auch keinen haptischen Kalender brauche. Aber ich glaube, wenn ich irgendwo ein Büro hätte oder so, würde ich mir safe so Kalender holen. Hinhängen, einfach nur so als Joke im Prinzip. Aber sehr, sehr witzig. Die Fotos sind auch sehr, sehr witzig geworden. Finde ich eine witzige Aktion. In die Strolche. Auf jeden Fall Thumbs up dafür.
Nice.
Ja. Was hast du noch so diese Woche über gesehen?
Ich habe gehört. Ich habe mir die dritte Folge vom Salty Snacks Podcast reingezogen.
Aha.
Und Jungs, ich weiß, ihr werdet diese Folge hören, nicht böse gemeint. Ich war positiv überrascht. Es war echt ganz gut geführt. Vor allem Thorsten hat das ganz gut durchmoderiert. Ich habe aber mittlerweile eine kleine Theorie aufgestellt. Ich glaube, dieser Podcast existiert einfach nur, um mich zu ärgern. In jeder Folge kriege ich mein scheiß Fett weg und werde mit FIFA assoziiert. Fickt euch, ich hasse FIFA. Das wollte ich immer gesagt haben.
Ja.
Und die nächste Folge höre ich mir definitiv nicht an, weil da ist großes Triggerpotenzial. Wegen der PlayStation.
Ja. Ich habe die Folge auch gehört. Ich fand es auch sehr interessant.
Ja.
Auch bei denen ist das interessanter tatsächlich auch, wo ich immer drüber nachgedacht habe. Die machen das ja komplett digital. Wir sitzen ja, also das heißt, wir machen es auch digital irgendwie, obviously, aber wir sitzen uns ja doch noch gegenüber und quatschen. Und die machen das komplett auf
Remote.
Wie das so funktioniert, ob es vielleicht sogar besser funktioniert, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir nehmen uns Sachen vorweg, weil wir gegenseitig die eigene Mimik sehen und auch Gestik, weil manchmal gestikulieren wir. Der andere denkt sich dann so, okay, das war wohl die Antwort von dem einen. Wir gehen aber nicht drauf ein. Das hat man manchmal automatisch. Oder manchmal zeigen wir Sachen, ohne dann halt nur mal zu erklären, was wir da eigentlich gezeigt haben.
Ja, gut.
Mit den Händen. Solche Sachen.
Diesen Knobelauf werden wir auch irgendwann haben, wenn sich diese WG irgendwann auflösen sollte.
Ja.
Von daher, irgendwann wird es soweit sein. Ja. Dann habe ich mir ja selbstverständlich die vierte Folge, Halbstaffelfinale von The Mandalorian angesehen. Eine sehr spektakuläre Folge. Wirklich sehr viel Action, sehr viel Bombast. Die eine der letzten Szenen hat mich, ich habe in Tränen gelacht, weil es so unerwartet kam und es ist einfach wieder so cool. Und Alter, Baby Yoda ist einfach der Star der Show. Er ist zwar total dumm und tollpatschig, aber ich liebe Baby Yoda. Der Regisseur war diese Woche Carl Weathers. Das ist der Mando das Kopfgeld gegeben hat, der Schwarze, der sich quasi...
Ah, ganz am Anfang?
Ja, genau, der sich dann auf seine Seite stellt gegen Ende.
Ah, okay, genau. Cool.
Das ist übrigens auch wohl auch der Schauspieler aus den Rocky-Filmen, der Apollo Creed gespielt hat. Wenn ich einem die Bier trauen kann. Könnte aber hinhauen.
Ah, ja, cool.
Dann habe ich mir noch die letzten drei Folgen der Vinland-Saga, dem Wikinger-Anime, auf Amazon Prime angeguckt. Das Finale war echt cool, weil die Handlung wurde komplett auf den Kopf gestellt. Jetzt nicht Mindfuck-mäßig, sondern das Machtverhältnis wurde komplett neu verteilt. Fand ich ganz cool. Jetzt ist es erstmal vorbei. Ich weiß nicht, wann es weitergeht. Dann gucke ich zurzeit auf YouTube über Rocket Beans das Let's Play zu Demon's Souls mit Etienne Gardet und Dennis Richardski. Wir haben halt damals schon bei Game One das Let's Play zu Demon's Souls gemacht, zu Dark Souls, zu einem Dark Souls-Teil und zu Bloodborne. Und keine Ahnung, ich verbinde sehr viel mit denen und dieser Reihe, deswegen gucke ich mir das Let's Play jetzt auch an.
Oh, ich habe so Bock auf Demon's Souls, ne?
Ja, es sieht auch halt verboten gut aus. Das ist halt wirklich...
Vor allem das erste Souls-Spiel, also zumindest für Konsolenspieler, in 60 Frames per Second.
Ja.
Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich da Bock drauf habe tatsächlich, weil bei Dark Souls ist es so ein Spiel, wo ich weniger Frames aufgrund der taktischen Überlegenheit bevorzuge. Eigentlich glaube ich das so, ne? Weil es kommt wirklich auf jeden Frame an eigentlich. Und wenn du dann weniger Frames hast, dann kannst du es eher irgendwie im Kopf verarbeiten, was du da gerade machst.
Also die Jungs kommen damit ganz gut klar und die haben auch mal auf den High-Quality-Modus geschaltet. Und da im Nexus hast du nicht mal 30 Frames, Alter. Das ist dann so am Stocken.
Ja, okay.
Also da lohnt sich der Performance-Modus. Ich habe auch so noch nebenbei eine Menge Zeit auf YouTube verbracht mit vier Damen. Das klingt jetzt ein bisschen falsch. Und zwar...
Deine Schülerinnen?
Und zwar mit... ich bin ja großer Cover-Artist-Fan. Ich höre mir gerne Sachen von Peter Hollins an und ich höre mir immer die gleichen Lieder an, die zeitlos geil sind, wie, keine Ahnung, hier Lonely Road von Green Day, Nothing Else Matters, die ganzen coolen
Evergreens,
Katy Perry-Songs und so weiter, ja genau. Die höre ich mir alle an und da folge ich schon seit längerem einer Sängerin namens Violet Orlandi und da wurde mir halt ein Video vorgeschlagen zu einem Mashup zwischen Violent Orlandi und der Coverband Halo Scene, also Halo und dann C-E-N-E. Zu dem Song zu dem Song von Linkin Park, New Divide. Ja. Das Cover fand ich super, aber ich fand die Sängerin von der Band noch cooler als Violet Orlandi. Also habe ich mir bei ihr ein paar Tracks angehört. Und dann kam ein Mashup von 4 Coverkünstlerinnen. Ja. Die haben Bohemian Rhapsody von Queen gecovert.
Ja.
Und da habe ich mir die anderen beiden auch mal angeguckt. Und zwar von die andere ist von der Band First to Eleven. Und ich habe unverhältnismäßig viel Zeit mit deren Musikvideos verbracht.
Ja, voll gut, Alter. Das ist eine Musiksafari.
Weil ich mich vielleicht ein bisschen in die Sängerin verliebt habe, weil die im Video zu Teenage Dream, Alter, sie flirtet mit dem Zuschauer. Keine Ahnung. Ich war ein bisschen in ihrem Bann und konnte mich nicht mehr wehren. Und die andere heißt Lauren Babic, also B-A-B-I-C. Die hat eine echt schöne Stimme, aber kann halt auch guttural singen, also Screams und Shouts. Die kannte ich aber auch schon, weil die schon andere Mashups hatte mit Violet Orlandi und dann habe ich mich da auch so ein bisschen quer gehört. Kann ich allen Metal-Fans sehr empfehlen, sich die mal anzuhören, weil die macht auch echt eher Metal-Covers.
Mhm.
Viel von Of Mice and Men zum Beispiel.
Ah, okay.
Und Architect.
Ja. Also auch viel Chor-Sachen
teilweise. Ja, genau. Ja.
Aber und, singt die dann auch guttural? Oder?
Ja, genau. Die macht beides und kann auch mittendrin super geil switchen. Also die hat echt eine krasse stimmliche Leistung. Ja, also damit habe ich wirklich viel Zeit verbracht, von allen denen irgendwelche Covers und Mashups durchzuhören. Unverhältnismäßig viel Zeit.
Ach, crazy. Ja, dann haben wir auch noch Dumdi-Dadelei rein. und zwar, das ist immer noch ein Rätsel für mich. Die Zuhörer kennt vielleicht den Sänger Sascha, also S-A-S-H-A, ist ein deutscher Sänger, der hat damals dieses I feel lonely, lonely gesungen. Und der hat jetzt letzte Woche einen neuen Song rausgehauen, und zwar mit dem Namen Kaufmann und Maid.
Letzte Woche ist es das erst?
Letzte Woche.
Der Song ist doch neu.
Der Song ist komplett neu.
Ich dachte, das wäre ein alter Schinken.
Nee, das ist komplett neu. Neu.
Ach, cool.
Genau, und der Song ist halt so ein Mittelalter.
Der Song heißt Kaufmann und Maid.
Ja, und der Refrain ist halt sehr viel Dumdi-Dadel-Dai und so.
Ja.
Dieser Sascha probiert ja einiges aus. Er war auch mal als Dick Brave unterwegs, hat so ein bisschen Elvis-artige Musik gemacht. Also ein bisschen rock'n'rolliger. Ja, und jetzt hat er den Song rausgehauen, zusammen mit Mitgliedern der Bands Subway to Sally, Saltatio Mortis und Patty Gurdy. Dadurch bin ich auf das ganze Ding gestoßen. Das ist eine Hurdy-Gurdy-Spielerin, beziehungsweise eine Drehleier-Spielerin. Die kenne ich damals noch aus einer Band aus Neuss. Und zwar aus der Band die Stormseeker. Richtig geile Band, die machen quasi Pirate Metal. Ich liebe diese Band und habe die schon...
War sie Teil der Band?
Die war für kurze Zeit Teil der Band.
Ach so, aber ich habe nur ein Video gesehen, wo da hieß es aber Featuring Patty Gurdy.
Ja, die war kurze Zeit Teil der Band, ist dann aber selber halt mit ihrem Solo-Projekt so groß durchgestartet. Mittlerweile ist sie auch, würde ich sagen, in der Szene auf jeden Fall ein ziemlich großer Name. Hat auch schon mit Bands wie Asp oder so zusammengespielt.
Hm.
Und macht jetzt ihr Solo-Ding und ist deswegen auch Solo als Solo-Künstlerin bei dem Song dabei. Der Song eigentlich witzig, auch witziges Musikvideo. Wie gesagt, Sascha, ich frage mich immer noch, wo das herkommt, aber ich feiere es. Der Typ hat einfach anscheinend Bock auf Sachen und macht sie dann einfach. Coole Sache. Und witzigerweise habe ich damals sogar vor Ewigkeiten, als ich noch meine Band hatte, die Patty angeschrieben, weil sie in irgendeinem Musiker gesucht, Facebook-Gruppen-Ding, gesagt hat, dass sie halt eine Band sucht mit als Drehleier-Spielerin. Und damals waren wir schon relativ breit aufgestellt mit 2 Marktsackpfeifen und keine Ahnung was, haben eigentlich Schlagzeuger gesucht. Da habe ich sie auch angeschrieben, aber ich habe gemerkt, so, dass der Rest da nicht so ganz hergezogen ist. Und dann hat sich das nie ergeben. Ist auch, glaube ich, besser so, weil wir waren für ihre Verhältnisse, glaube ich, viel zu unprofessionell. Aber an der Stelle, falls ihr Bock habt auf irgendwas eher Volkigeres, eher Mittelaltermäßiges, aber auch so gute Laune, Kaufmann und Maid von Sascha.
Offiziell steht bei mir Saltatio Mortis.
Ach krass. Aber man findet es auch unter Sascha.
Okay.
Aber ich guck mal kurz, steht auch noch dabei.
Feuerschwanz sind auch dabei.
Genau. Subway to Sally, D'Artagnan, Feuerschwanz, Tanzwut und Patty Gurdy.
Genau.
So.
Einfach Kaufmann und Maid eingeben bei Spotify.
Und bei ihr ist halt auch das Ding, sie ist auch einfach viel zu schön für diese Welt. So.
Ich wollte gerade sagen, als du die angeschrieben hast, war das wirklich im Auftrag der Band oder wolltest du sie daten?
Ja, Themawechsel.
Sehr gut. Ich habe mir gestern noch zwei Filme reingezogen, abends, als ich komplett durch war. Zwar habe ich mir nochmal Into the Spider-Verse angesehen.
Hint auf unsere Themenfolge.
Alter, dieser Film ist einfach so abartig gut. Wir machen irgendwann mal eine extra Folge dazu und erklären, wieso dieser Film so unfassbar gut ist. Und ich habe mir noch Spider-Man 2 angesehen mit Tobey Maguire. War cool, ihn mal wieder zu sehen. Ist nämlich was länger her.
Yes, yes, yes.
Und der Film ist auch erstaunlich gut gealtert.
Wenn ihr Bock habt auf Spider-Man-Action mit Tobey Maguire, dann hört auf jeden Fall in die Hauptfolge von uns rein über die Spider-Man-Filme. Ich habe auch einen Marvel-Film gesehen gestern.
Wieso hast du gerade wie Gronkh geredet?
War das wie Gronkh? Ich weiß es nicht.
Für mich war das gerade Gronkh.
Ja, ich habe auch, also willst du noch was sagen? Wobei, wir reden ja gleich über die
Spider-Man. Nee, ich wollte nur reden, dass ich ihn geguckt habe.
Ich habe auch gestern einen Marvel-Film gesehen. Und zwar habe ich meine Hausaufgabe erfüllt und habe mir Thor 2 angeguckt. Der zweite Teil von Thor. ich fand ihn cool. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, der ist ein bisschen was düsterer. Ja, der war auch ein bisschen was düsterer. Der hat auch einen relativ düsteren Antagonisten gehabt mit so einem
Malevik oder so, ne?
Ja, so ein Nachtelf war das.
Ja.
Ich fand es aber generell ziemlich schön, eigentlich, den Film. Ich mochte die Schauspieler auch. Ich fand manchmal hier die eine aus Two Broke Girls ein bisschen zu drüber.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Marvel-Problem, dass sie immer Charaktere haben, die das Ganze halt überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Und das nimmt dem Ganzen, auch wenn du gerade so einen düstereren Film hast, immer so ein bisschen dann, der versucht dann ernsthaft zu sein und hast irgendwie einen Charakter, der halt über alles Witze macht. Und dann denkst du so, ja, okay, ja, jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr so ganz ernst nehmen.
Mhm.
Da finde ich persönlich, stellt sich Marvel immer selber ein Bein. An sich fand ich den Film aber ziemlich cool. Auch gerade vor allem die Sequenzen mit Thor und Loki, so dass das Zwischenspiel zwischen den beiden, ich glaube, das stand auch eigentlich in dem Film ziemlich im Vordergrund.
Mhm.
Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Effekte waren auch nett, auf jeden Fall. Bin generell nicht so der Fan von sehr viel CGI, aber waren auch ein paar coole Effekte auf jeden Fall dabei. Ich habe gemerkt, dass es Sinn macht, wenn man wahrscheinlich doch irgendwie alles in Connection sieht, weil viele Sachen waren für mich so out of nowhere. Gab einen Forscher oder so,
ja.
der Hauptforscher eigentlich, der am Anfang des Films auf einmal...
Der Skarsgård.
Ja, genau, das war der Skarsgård, genau. Der am Anfang des Films auf einmal nackt irgendwie beim Stonehenge rumtanzt und ich dachte mir die ganze Zeit so,
ja, okay,
was zur Hölle, warum macht er das? Und der ist den ganzen Film über irgendwie verrückt.
Ja.
Und am Ende sagt er nämlich auch so, ich habe einen Gott in meinem Kopf gehabt. Wo ich gedacht habe so, okay, vielleicht ist irgendwas passiert, was ich nicht weiß. Ja,
stimmt, das habe ich nicht bedacht, weil ich habe das schon wieder komplett vergessen.
Ja. Und es wird sehr viel auf New York angespielt, wo ich dann nachher geschlossen habe, dass dazwischen der erste Avengers-Film war und irgendwas ist in New York passiert. Aber auf einmal wird Loki auf New York angesprochen und so, es hieß immer so, deine Freunde aus New York zu Thor. Die Avengers, wo ich gemerkt habe, okay, in der Zwischenzeit war irgendwas in New York, irgendwas ist da passiert. Und ja. Captain America war auch da und so.
Ja, okay, vielleicht guckst du sie dir irgendwann mal auch die Avengers-Filme an.
Ja, aber es heißt nicht, dass der Film nicht funktioniert hat.
Mhm.
Das Einzige, was in Anführungszeichen nicht ganz funktioniert hat, ist dieses, warum ist der eine Professor auf einmal komplett crazy und tanzt nackt beim Stonehenge rum. Ja. Da war's, ich habe aber auch gedacht, so, ich hinterfrage es einfach mal nicht.
Ja. Ja, das ist halt auch eine Banalität eigentlich. So.
Ja, aber da merkst du halt schon wieder, wie sehr die connected sind und wenn du alles gesehen hast, dass du dann die ganze Zeit denkst, so, und es gab halt auch echt wieder, habe ich ja gerade kurz gesagt, Captain America, da gab es einen kleinen netten Cameo-Auftritt und so. Es ist halt nett, dass, also Loki verwandelt sich kurz in den. So. Es ist halt nett, dass alles mal so irgendwie doch connected ist und dann denkst du, wie witzig, dass du halt Fan-Pleasement hast.
Das ist halt aber auch irgendwie ein geiles Geschäftsmodell, ne? Wenn du alles bis so 100% verstehen willst, musst du dir alle Filme ansehen.
Ja.
Und dann kriegst du so Idioten wie mich, die sich alle Filme ansehen. Ich fand beim zweiten Teil vor allem stark, dass die wirklich nochmal diese neuen Welten ein bisschen ausgebaut haben, die und die Buddies von Thor, die Kriegerprinzessin da, die auch so ein leichter
Loch quasi Zwerg ist, da.
Der große Zwerg, meinst du?
Ja, ja.
Und der Musketier quasi, ne?
Genau.
Finde ich halt ganz cool.
Was mir an der Welt immer so nicht ganz gefällt, ist, das war auch schon direkt am Anfang, es ist irgendwo diese nordische Welt, es ist aber sehr aufpoliert. Und auf einmal kommen dann so nordische Krieger mit so Lanzen und schießen da so Laserstrahlen drauf.
Es ist halt so
und dann denkst du so,
Ja, das wurde ja aber auch in Teil 1 erwähnt. Da hat ja Jay Foster, wie sie, Jay
Jade
Foster,
Foster, ja.
gesagt,
Also die Natalie Portman quasi, der Mensch.
dass Magie nur Wissenschaft ist, die wir noch nicht verstehen. Und damit, mit diesem
Ja.
Gedanken, wird das dann da
Es ist halt
ausgespielt.
auch, eine Comic-Verfilmung
Ja, eben.
so. Ne? Deswegen, ich will auch nicht zu sehr darüber meckern, weil das gefällt mir schon ziemlich gut. Und ich werde mir auch, egal ob du es mir als Hausaufgabe aufgibst oder nicht, den dritten Teil angucken. Aber auch vor allem natürlich, weil das jetzt endlich dann der Teil ist, der von Taika Waititi gedreht wurde.
Ja.
Ja. Und ich sehr viel Gutes darüber gehört habe. Und tatsächlich habe ich danach aber die Anspielung verstanden, weil nach jedem Marvel-Film kommt ja immer eine After-Credit-Scene.
Ja.
So. Und die war beim Collector von
Da
den
ist.
Guardians of the Galaxy Film und die
Oh.
habe ich gesehen und da habe ich gedacht so, ha, Bitches. Und ich habe sogar verstanden, worum es ging. Weil da haben die dann irgendwie, glaube ich, einen Stein abgegeben.
Den Äther.
Ja, doch, stimmt, der Äther und das ist ja, glaube ich, der erste Infinity Stone oder
Das ist der
sowas.
zweite.
Der zweite Infinity Stone. Auf jeden
Ja.
Fall, der hat irgendwie schon was gesagt, so von wegen so, ah, jetzt fehlen noch drei oder irgendwie sowas so. Wo ich
Ja,
gemerkt
okay.
habe, so, es geht um die Steine, die am Ende dann Thanos hat und dann, so. Da, soweit habe ich dann
Na
gecheckt,
cool.
so. Ja, nee, aber
Wie
fand ich cool.
fandest du die Machtdarstellung von Thor? Kam er für dich vor wie ein Gott?
Am Anfang kam er wieder ziemlich cocky rüber. Ja, doch, schon. Ja.
Das war das, was mich bei Teil 1 und generell ein bisschen bei Avengers gestört hat, aber ich dachte so, ey komm, ihr habt fucking Tony Stark, das ist ein Typ in der Blechbüchse und ihr habt einen Gott und irgendwie Tony Stark immer mehr gehighlightet. Hat mich immer so ein bisschen bei
Ich
Avengers
fand das auch immer
aufgeregt.
ganz cool mit dem Mjölnir, irgendwie, wie der den geworfen hat und dann wieder zurückgeholt hat und so. Das war
Oder
schon sehr cool.
wenn er den in der Wohnung an den Henkel aufhängt und dann denkt sich so, Moment, macht das gerade physikalisch Sinn, nur Thor kann es hochheben. Aber ja, es ist ein immaterielles Objekt, deswegen kann er es nicht
Ja.
runterziehen. Also,
Ich fand
kleiner.
auch das ganz nett mit der Prämisse, dass irgendwie die Welten alle in einer Linie stehen und deswegen dann so teilweise die Gravitation aufgehoben wird und so. War nett, auf jeden Fall. Ja.
Ey, cool, wenn du dann Tor 3 gesehen hast, bist du sogar fast komplett bereit für Tor 4, wenn er irgendwann kommt. Auch von Taika Waititi dann.
Ja.
Okay, cool, dass du es gemacht hast.
Ja. Außerdem habe ich eine Mini-Hausaufgabe für
Ja,
dich.
das habe ich ja schon gedacht.
Diesmal aber tatsächlich nichts, was du gucken sollst, sondern ein Gedankenspiel im Prinzip. Und zwar sollst du dir einmal Gedanken darüber machen.
42.
Und zwar sind wir jetzt ja beide in einer relativ ja, anstrengenden Uni-Zeit, weil ein Monat quasi fehlt, müssen wir beide echt verdammt viel momentan machen. Und das ist echt super ätzend teilweise.
Yep.
Aber deswegen machst du dir einmal Gedanken, ob Social Media dich bei deinem Unikram, deinem Lernkram im Prinzip weiterbringen kann. Ja, ob die das irgendwie, ob Social Media irgendwie unterstützend sein kann bei deinen Lernzielen oder deinem Vorlesungskram halt. Das kann halt, das ist halt relativ offen. Du kannst halt letztendlich auch dann als Ergebnis einfach nächste Woche sagen, so ja, ganz ehrlich, nein. Oder halt ja, in dem und dem Sinne. Ja, einfach quasi so mal so ein Gedankengame.
Okay.
So, einfach so die Woche über mal so ein bisschen Gedanken machen, vielleicht einzelne Sachen ausprobieren. Wäre ich mal interessiert, würde mich einfach mal interessieren, auf was für Ergebnisse du kommst.
Okay. Cool.
Ja, damit wären wir auch dann für diese Woche wieder durch. Haben wieder knackige 60 Minuten, glaube ich, gelabert. Ein bisschen
Ja,
mehr sogar.
roundabout. So. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Social Media, teilt die Folge, wenn ihr sie seht, sagt uns, was ihr von der Folge haltet, gebt uns euer Feedback, was habt ihr so gemacht. Oder ihr könnt uns auch einfach mal Fragen stellen. Vielleicht machen wir mal eine Q&A-Folge und beantworten einfach Fragen, die ihr zugesendet habt.
Oh ja, wäre auch
Wäre
irgendwie
ganz
witzig.
cool. Genau. Sagt euren Freunden Bescheid, dass es uns bei Spotify, Deezer, Google und Apple Podcast gibt. Bei Apple Podcast könnt ihr auch mit Sternen bewerten. Das wäre cool, wenn ihr da was bewertet. Danke und tschüss.
Ciao.